Afrikas Unternehmer und die neue Mittelschicht. Es wäre also falsch, positive Entwicklungen auf dem afrikanischen Kontinent nur auf die gestiegenen Rohstoffpreise zurückzuführen. Dank Internet und Mobilfunk nahm der Durchgriff des Staates auf viele Branchen ab. Dadurch konnten sich Unternehmer etablieren, die nicht mehr nur vom Wohlwollen des Staates abhängig waren oder von direkten Beziehungen zur Politik profitierten. Es entstand eine selbstbewusste Klasse afrikanischer Unternehmer. Viele dieser jungen Unternehmer haben im Ausland studiert, in Europa oder den USA, aber auch in China oder Indien. Oft haben sie in internationalen Konzernen gearbeitet, bevor sie nach Afrika zurückgekehrt sind. Unbemerkt vom reichen Norden entsteht in Afrika eine Unternehmerschicht, die den Aufschwung auf diesem Kontinent vorantreibt und gestaltet, berichtet Christian Hiller von Gärtringen in seinem Buch »Afrika ist das neue Asien«. Wer die lebensnahen Beispiele von Unternehmertum in diesem Buch liest, ist beeindruckt und wird erinnert an den Unternehmertyp, den der Ökonom Schumpeter als wichtigste Voraussetzung für den Erfolg des Kapitalismus so eindrücklich beschrieben hat. Zu ihnen gehört der 1946 im Sudan geborene Mo Ibrahim, der in Afrika zu einer Legende wurde. Er war maßgeblich an der Entwicklung des Mobilfunks auf dem Kontinent beteiligt und damit an der wohl größten Umwälzung seit dem Ende des Kolonialismus. Er hatte in England promoviert und war dort beim Aufbau der mobilen Kommunikation von British Telecom beteiligt. Ibrahim schlug dem Unternehmen den Aufbau eines Mobilnetzes in Afrika vor, doch British Telecom erkannte diese einmalige Chance nicht, was sich im Nachhinein als das größte Glück für ihn herausstellte. 1989 verließ er das Unternehmen und gründete zunächst die Beratungsgesellschaft MSI, Mobile Systems International, die er im Jahr 2000 für 900 Millionen Dollar an das britische Unternehmen Marconi Company verkaufte. Zuvor hatte er eine Mobilfunkgesellschaft, die Celtel International, von dem Unternehmen abgespalten, mit der es ihm gelang, die milliardenschwere Finanzierung des Mobilnetzwerks in Afrika zu stemmen. Sein Unternehmen expandierte schon bald nach Nigeria, Kenia, Uganda, Tansania, Malawi, Sambia, die Demokratische Republik Kongo, Kongo-Brazzaville, Tschad, Niger, Burkina Faso, Sierra Leone, Gabun, Madagaskar und unter anderem Markennamen nach Ghana und Sudan. Im Jahr 2005 verkaufte er sein Unternehmen für 3,4 Milliarden Dollar an das kuwaitische Konkurrenzunternehmen Zain, das einige Jahre später für sein gesamtes Afrika-Geschäft 10,7 Milliarden Dollar bekam. Gerade der Mobilfunkmarkt ist ein Beispiel dafür, dass wir in Europa und Amerika die Entwicklung in Afrika nicht richtig wahrnehmen. Die Penetrationsrate für Mobilfunkteilnehmer, das heißt die Zahl der Mobilfunkanschlüsse pro 100 Einwohner, explodierte in Afrika binnen 10 Jahren von 15,3 auf 84,9% 2015. In 14 afrikanischen Ländern lag sie 2014 sogar bei über 100%. Die praktischen Auswirkungen erläutert ein afrikanischer Unternehmer. Sein Fahrer musste früher 3 oder 4 Tage Zeit verbringen, um Geld zu seiner Familie nach Hause zu schaffen. Heute erledigt er das per SMS. Früher mussten die Gemüseverkäuferinnen von Haus zu Haus gehen und fragen, wer welches Gemüse haben wollte. Heute nehmen sie die Bestellungen mit dem Mobiltelefon entgegen und die Kunden zahlen auch mit dem Mobiltelefon. Auch das ist heute Afrika. Als das Umfrageinstitut TNS im Auftrag der Europäischen Kommission europaweit fragte, welche positiven Bilder den Menschen zu Afrika einfallen, nannte jeder Dritte die Reservate, jeder Vierte die Schönheit von Natur und Landschaften. 1% dachte an neue Geschäftsmodelle wie etwa Bankgeschäfte per Mobiltelefon und 2% dachten an Unternehmergeist. Die andere Seite? Der nigerianische Investmentbanker und Unternehmer Tony Elumelu hat eine Stiftung gegründet, die einen jährlichen Preis für Existenzgründer unter 30 Jahren auslobt. Zuletzt bewarben sich mehr als 45.000 Unternehmer aus allen 54 afrikanischen Ländern. 1.000 von ihnen kamen in die engere Wahl. Es gibt also diese positiven Entwicklungen. Dass Afrika aber noch nicht weiter ist, liegt an den vielen Hemmnissen. Während es beispielsweise in Deutschland laut offiziellen Vergleichszahlen der Weltbank 10 Tage dauert, um ein Unternehmen zu gründen, benötigt man in Angola 36 Tage, in Nigeria 31 Tage und in Südafrika 46 Tage. Übrigens, in dem bereits erwähnten Ruanda, das sich durch eine besonders positive Entwicklung auszeichnet, dauert es nur halb so lange wie in Deutschland, nämlich 5,5 Tage. Und positiv wiegt, dass sich die Zahl der Tage, die es dauert, ein Unternehmen zu gründen, in einer Dekade erheblich verkürzt hat. In Mosambik waren es 2006 noch unglaubliche 174 Tage, heute sind es nur noch 19 Tage. Und in Sambia reduzierte sich die Zahl im gleichen Zeitraum um 27,5 auf nunmehr nur noch 7,5 Tage. Bemerkenswert ist auch, dass der gesellschaftliche Stellenwert von Unternehmertum in Subsahara-Afrika positiv belegt ist und eine große Akzeptanz in der Bevölkerung erfährt, besonders in Botswana, Ghana und Ruanda. Afrika ist ein Kontinent der Gegensätze. Während nirgendwo sonst auf der Welt so viele Menschen hungern, wurde schon 2011 gemeldet, dass außerhalb seiner europäischen Heimat nur in Amerika mehr Champagner verkauft wurde als in Afrika, wohin 10 Millionen Flaschen exportiert wurden. Allein in Nigeria wurden mehr als 750.000 Flaschen abgesetzt. Die Zahl der Reichen wächst in Afrika stärker als in jedem anderen Kontinent. Der Wealth Report von Knight Frank zeigt, dass von den 20 Ländern, in denen die Zahl der Ultra-High-Net-Worth-Individuals, UHNWIs, Personen mit einem Nettovermögen von mindestens 30 Millionen Dollar, in den letzten 10 Jahren am stärksten gestiegen ist, mehr als die Hälfte in Afrika liegt. In Kenia wuchs beispielsweise von 2006 bis 2016 die Zahl der UHNWIs um 93%, noch stärker nahm sie weltweit nur in Vietnam, Indien und China zu. Für die kommenden 10 Jahre prognostiziert Knight Frank, dass die Zahl der UHNWIs in Afrika stärker wachsen wird als die in Amerika und Europa. Auch in Afrika gilt, wie in China, dass mit der Zahl der Superreichen gleichzeitig die Mittelschicht wächst. Teilweise wird die Mittelschicht in Afrika schon auf 350 Millionen Menschen geschätzt, das wäre rund ein Drittel der Gesamtbevölkerung des Kontinents. Die Zahl hat sich in den letzten 30 Jahren mehr als verdreifacht. Allerdings bewegt sich die Hälfte dieser Gruppe nur knapp über der Armutsgrenze. Man muss dazu wissen, dass der Begriff Mittelschicht in den einschlägigen Studien nicht nach den Maßstäben von Industrieländern definiert wird, sondern nach denen von Entwicklungsländern. Danach beginnt die Mittelschicht genau dort, wo die Armut aufhört. Aber selbst wenn man den Begriff enger fasst, zählen heute in Afrika 150 Millionen Menschen zur Mittelschicht. Diese Menschen haben ein Leben fern von existenziellen Ängsten, mit bezahlbarer ärztlicher Versorgung, Urlaub, ein Leben mit Eigentum und der Möglichkeit, den Kindern eine viel bessere Ausbildung zu finanzieren, als sie selbst hatten. Die enorm steigenden Zahlen der Mobiltelefone oder der Autos sind ein Zeichen dafür, dass die Mittelschicht wächst. Neue Restaurants, Maniküresalons, Autohändler, Kinos und Diskotheken verändern das Stadtbild afrikanischer Metropolen beinahe täglich. Die Kleidung der Afrikaner wird markenbewusster. Die Autos werden teurer, vor allem japanische und koreanische Autos. Es ist unverkennbar. Der Mittelstand in Afrika wächst. Das Wachsen der Mittelschicht befördert die Urbanisierung. Die viertgrößte Stadt der Welt, direkt nach Mexiko-Stadt, Peking und Shanghai, liegt in Afrika. Es ist Lagos, die Hauptstadt von Nigeria mit über 18 Millionen Einwohnern. Kinshasa, die Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo, hat über 10 Millionen Einwohner. In Afrika gibt es heute 46 Millionen Städte, doppelt so viel wie in Europa.